können unsere Mappen aufschlagen zum dritten Vortrag. Das Leben im Schatten. Missy und ich wohnen ja in Wien, wo ich bis vor 6 Monaten noch Pastor war von einer Baptistengemeinde und bin jetzt seitdem, habe ich angefangen zu arbeiten als ein Dozent an einer evangelikalen Akademie, die Evangelikale Akademie in Wien, wo hauptsächlich, sag ich mal so, FEG, so die österreichische Gruppe FEG ausgebildet wird, nennt sich zwar nicht FEG, sondern Bund Evangelikaler Gemeinden, aber so ungefähr die Art von Gemeinden. Sehr bibeltreu und eigentlich fühle ich mich da sehr wohl. Ist aber ein kleiner Verein und das führt dazu, dass sie nicht in der Lage sind, mir wirklich ein Büro zur Verfügung zu stellen. Und das bedeutet, dass ich momentan all meine Bücher in der Gemeinde, die ich sonntags besuche, untergebracht habe. Da ist ein Gemeindebüro und da habe ich ein paar Bücherregale reingestellt. Und so ein paar Mal die Woche gehe ich da hin und arbeite da. Und als ich da im Oktober, November angefangen habe, ein paar Mal die Woche hinzugehen, jedes Mal, wenn ich die Tür von der Gemeinde aufgemacht habe, und als einziger da war, fiel mir ein Geruch auf. Und dann habe ich irgendwann mit dem Pastor darüber gesprochen und gesagt, was ist das für ein Geruch? Weil das war irgendwie, sag ich mal, schon fast ein Modergeruch. Ja, es roch ein bisschen nach Tod, wenn ich mal so sagen dürfte. Und der Pastor sagt, ja, das ist mir jetzt auch schon aufgefallen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, und das Interessante ist, wenn man sonntags da ist, ja, dann sind da so viele andere Leute, so viele andere Gerüche und da fällt es einem nicht so unbedingt auf. Aber unter der Woche, wenn man da alleine ist, dann denkt man doch, Mensch, was ist das? Und so haben wir uns auf den Weg gemacht und haben dann die Theorie aufgestellt, dass vielleicht irgendeine Ratte durch irgendein Loch hinter den Küchenmöbeln irgendwie ums Leben gekommen ist, weil es ein bisschen zu viel Rattenfutter gegessen hat und dann aber sich das nicht selbst entsorgt hat. Und dass wir also jetzt hier hinter diesen Möbeln irgendwie den Geruch des Todes haben. Und so haben der Pastor und ich ziemlich die Küche zertrümmert. Ja, wir sind rangegangen und haben die ganzen Fußbretter alle abgebrochen und wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als wirklich, dass es nützlich war. Und wir haben nichts gefunden. Ja? Und jetzt hatten wir also eine Küche ohne die ganzen Fußbretter mit noch mehr Geruch. Und ich denke einfach mal, das spiegelt vielleicht unser Leben wieder. Ja? Wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir tagtäglich dem Geruch des Todes ausgeliefert. Wir sind umgeben von Vergänglichkeit, wir sind umgeben von Verwesung. Ja, jeder von uns ist jetzt in diesem Moment, wo wir hier sitzen, eigentlich im Begriff zu sterben. Ja, wir werden alt, ja, und gebrechlich. Das fällt den meisten von euch vielleicht noch nicht so auf, aber gut, wenn ihr jetzt Fußball gespielt habt und Muskelkater habt und nicht mal mehr eure Beine überkreuzen könnt, wie der Raphael und der Ludwig, letztes Jahr auf der Freizeit, dann merkt ihr, ja, ich werde älter. Aber ich denke mal, gerade als Jugendlicher, gerade als junger Mensch, ist einem diese Verwesung, dieses, dass alles irgendwo um uns herum verfällt, noch gar nicht so bewusst. Und das ist etwas sehr Schönes, ja, deshalb sagt der Prediger auch, genieße deine Jugend. Und dazu werden wir dann auch am Freitagabend kommen. Was wir gestern Abend gesehen haben, führt jetzt wirklich zu dem Thema heute Morgens, nämlich, dass wir wirklich einfach mal verstehen, was ist eigentlich dieser Gestank des Lebens, den der Prediger hier in dem Buch erklärt. Ja, wir haben gestern Abend gesehen, wie das Buch Prediger aufbaut auf das Buch 1. Mose, auf das Buch Genesis und nicht nur in Anlehnung an das Gottesbild, ja, Gott als Schöpfer und als Richter beschreibt und auch nicht nur in Anlehnung an, wie wunderbar wir als Menschen geschaffen sind, die wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, was dazu führt, dass wir eine Sehnsucht nach Gott haben, dass wir geschaffen sind für Beziehungen, was dazu führt, dass wir uns danach sehnen, Beziehungen zu anderen Menschen zu haben, dass wir geschaffen sind, um zu schaffen und etwas zu bewirken Erfolge zu haben in unserem Leben, was auch zu einer Sehnsucht führt. Aber dann haben wir gesehen, ja, dass aufgrund des Sündenfalls all diese Sehnsüchte, all das, was eigentlich tief in unserem Herzen ist, jetzt gestört ist. Gottes unendliches Geschöpf trifft auf die Endlichkeit der gefallenen Schöpfung. Das ist das, was wir letztendlich gestern Abend gesehen haben. Der Mensch, der nie genug kriegen kann, kriegt nie genug. Der Mensch, der nie genug wissen kann, weiß nie genug. Der Mensch, der immer noch ein bisschen mehr Zeit braucht, hat nie genug Zeit. Ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr eine Arbeit, eine Klausur zu Ende schreibt und sagt, ah, bitte noch ein paar Minuten, ja, bitte, 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 bitte. Und der Lehrer sagt, nein, jetzt reicht's und sammelt den Zettel ein. Das ist eigentlich das Leben. Ja, wir wollen immer noch ein bisschen mehr. Hätte ich noch ein paar Minuten, hätte ich noch ein bisschen mehr, dann hätte ich das noch genießen können. Aber Tatsache ist, als unendliches Geschöpf Gottes treffen wir in dieser gefallenen Welt auf Endlichkeit. Der Mensch, der immer noch ein bisschen fähiger und talentierter sein will, ist nie gut genug in dem, was er tut. Wir wollen immer besser werden und nie erreichen wir wirklich das Ziel, dass wir etwas perfektioniert haben. Und genau das ist dieser Geruch des Todes, dieses ständiges Begrenztsein, die ständige, dass eigentlich uns ein Strich durch die Rechnung gezogen wird. Das ist das, was hier der Prediger beschreibt. Zum Beispiel in Prediger Kapitel 1, Vers 8. Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann nicht genug reden. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Es ist immer unausreichend. Oder dann in Vers 13. Ich ergab mein Herz, die Weisheit zu befragen und mich bei ihr zu erkundigen über alles, was unter dem Himmel getan wird. Und das ist eine leidige Mühe, die Gott den Menschenkindern gegeben hat, dass sie sich damit plagen sollen. Ja, er hat versucht herauszufinden, er hat versucht zu erkundigen, er hat versucht zu wissen und zu durchschauen. Aber es ist ihm nicht möglich. Und so wollen wir heute Morgen einmal in der Zeit, die wir haben, uns gemeinsam anschauen anhand von dem Buch Prediger, wie denn diese Beschränkungen, die der Sündenfall mit sich gebracht hat, unser Leben einschränken und beschränken. Ja? Was letztendlich zu einem Geruch führt, einer Sehnsucht, davon befreit zu werden. Und damit werden wir dann auch heute Morgen beschließen. Nun, Tod, Begrenzung, das können die meisten von uns sich nicht vorstellen. Ja? Mein Lehrer, unter dem ich viel über Weisheitsliteratur gelernt habe, hat immer an dieser Stelle gesagt, jeder von euch kann sich seinen Nachbarn vorstellen im Sarg. Ja, wenn ihr jetzt die Augen zumacht, könntet ihr sagen, ja, kann ich mir schon vorstellen, ja, wie die so im Sarg liegen. Aber uns selbst in einem Sarg, ja, vorzustellen, das können wir eigentlich nicht. Wir denken immer über uns selbst, dass wir unsterblich sind. Das ist genau das, womit der Prediger auch ringt. Nun, und da wir uns das mit dem Tod nicht so richtig vorstellen können, will ich vielleicht einfach mal als ja, Allegorie, nicht als Allegorie, sondern einfach als Alternative uns einen Besuch im Heidepark Soltau beschreiben. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal Heidepark Soltau? Ja, okay, ich war schon von langer, langer Zeit mal da. Und eigentlich stellen wir sich das ja schön vor, ja. Aber auch so ein schöner Tag im Heidepark Soltau kann durchaus im Stress enden. Ist der Stress, weil ich nur einen Tag Zeit habe und mir sage, Mensch, ich muss jede Achterbahn, jedes Bungee-artige Ding hier ausprobieren. Ich darf nichts verpassen. Und so wird es durchaus, weil ich alles ausprobieren will und muss, zu einem stressigen Tag. Und man sagt sich, Mensch, wenn ich doch bloß eine ganze Woche im Heidepark hätte, wie viel schöner wäre das dann? Und dann, wenn wir so von der Achterbahn zur Schiffsschaukel, zum Bungee-Jumping gehen, fragen wir uns, Mensch, warum sind die Menschen um mich herum alle solche Trottel? Können die sich nicht mal anständig anstellen? Ja? Und warum müssen immer alle genau zu der Zeit sich da anstellen, wo ich jetzt gerade hin will? Ja? Und jetzt regnet es auch noch. Irgendwie, bei all dem Schönen, was wir tun, gibt es eigentlich genug, worüber wir uns beschweren. Ja? Und nachdem wir jetzt schon einen halben Tag von Station zu Station gerannt sind, fangen jetzt auch noch unsere Füße an, weh zu tun. Und wir sagen uns, Mensch, was, wenn das Leben doch nur unbeschwert wäre? Wenn es doch bloß nicht all diese kleinen Wehwehchen gäbe? Dann treffen wir uns zum Mittag. Wir kommen zusammen mit den anderen Kids von der Jugendgruppe und wir tauschen uns aus, was wir heute Morgen alles so dort im Heidepark erlebt haben. Und er sagt, dein bester Freund dir, ja Mensch, heute Morgen war ich bei der Seebären-Show. Und ich sagte, das war cool, ja, was sie mit diesen Seebären da an akrobatischen Dingen alle hingeführt haben. Und da sage ich, Mensch, wann ist denn die nächste Show? Und da sagen die, die ist morgen. Und ich sage mir, Mensch, wenn ich doch bloß wüsste, wenn ich morgens bei diesem Heidepark ankommen würde und genau wüsste, was jetzt eigentlich das Allerbeste und das Allersehenswürdigste und das Allererlebenswürdigste ist oder was auch immer, ja, irgendwo, ich habe nicht den Durchblick. Und das verdirbt mir so ein Tag im Heidepark. Dann als nächstes, nach dem Mittagessen, ja, obwohl mein Magen relativ voll ist, gehe ich zu der Schifffahrtsschaukel, ja, die sich einmal so dreht, dann, wenn man oben ist, dreht sie sich nochmal so, ja, und dann gibt es dann noch einmal, ja, einen dritten Dreh irgendwie, und das ist richtig cool, ja, also, das gibt dir wirklich den Kick. Ich habe es heute Morgen schon erlebt, also mache ich das heute Nachmittag nochmal, ja, und dann mache ich es nochmal und sage, Mensch, aber heute Morgen war das doch viel cooler und hat mir viel mehr einen Kick gegeben, und ich mache es nochmal, ja, und stelle mich nochmal wie eine halbe Stunde an, nur um nochmal da 5 Minuten lang rumzuhängen, ja, und nach dem 6. Mal, wo ich das jetzt hintereinander gemacht habe, sage ich mir, Mensch, heute Morgen, als ich das allererste Mal gemacht habe, hat mir das doch einen viel größeren Kick gegeben. Ja? Und du sagst dir, Mensch, warum kann denn das Leben nicht mehr befriedigen? Warum kann ich nicht einfach wirklich noch einen noch größeren Kick bekommen? Dann stellst du dich, es ist schon jetzt relativ spät, es ist 4 Uhr nachmittags und du stellst dich noch einmal an bei der Achterbahn, die du heute Morgen schon gefahren bist. Das ist eine ziemlich lange Schlange und da ist doch jetzt echt ein dreister Typ. Der stellt sich einfach vor dich und du sagst ihm, da hinten ist die Schlange und er hört absolut nicht auf dich. Ja? Und du sagst, das kann doch nicht sein. Und die Schlange wird immer kürzer und kürzer, du kommst immer näher ran. Ah, und du bist fast der Nächste, der jetzt auf die Achterbahn kommt. Und der Typ, der dich vorgedrängelt hat, kommt jetzt hier auf die Achterbahn und da sagt plötzlich der Betreiber und sagt, wir haben ein Problem, das Gerät funktioniert nicht mehr, ab hier alle, ihr könnt heute nicht mehr mit dieser Achterbahn fahren. Das war jetzt die letzte Gruppe. Du sagst dir, das Leben ist so unfair. Ich habe mich hier liebevoll und gut als guter Mann angestellt und dieser Trottel dreist, drängt sich vor und dann ist er der damit wegkommt. Und er ist derjenige, der den Spaß hat und ich nicht. Ja? Und du sagst dir, Mensch, wenn das Leben doch bloß fairer wäre, warum ist alles immer so unfair? Dass diejenigen, die das Falsche tun, auch damit noch wegkommen und noch am meisten Spaß haben. Und dann, plötzlich, wird es dunkel. Der ganze Heidepark ist düster. Stromausfall. Und hier wird der große Strich durch die Rechnung gezogen und alle gehen nach Hause. Ja? Die Party ist zu Ende. Ja? So denken wir vielleicht nicht über das Leben, aber vieles von dem, was ich jetzt hier über einen Besuch im Heidepark beschreibe, der ja eigentlich sehr schön sein soll, spiegelt genau das mit, was der Prediger über das Leben in dieser gefallenen Welt beschreibt. Unser Leben ist geprägt von Beschränkungen. Da ist zuerst einmal die Beschränkung der Lebensdauer. Niemand von uns wird ewiglich leben. Der Tod und Verfall ziehen einen Strich durch die Rechnung. Wir können also daraus schließen, der Mensch kann an nichts vollständig festhalten. Da heißt es im Prediger Kapitel 6, Vers 1, Es gibt ein Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne. Und das häufig vorkommt bei den Menschen. Wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, also dass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele gelüstet, wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist das eitel und ein schweres Leid. Hier ist ein Mann, der, wie auch der Jüngling in dem Gleichnis von Jesus, sein ganzes Leben lang schuftet, sich große Scheunen baut und eigentlich sonst was für Luxus hat. Und sich sagt, ja, irgendwann werde ich das genießen und dann kippt der Tod um. Ohne es jemals genossen zu haben und jemand anderes darf seinen Reichtum genießen. Ein Beispiel von dem, wie hier im Prediger immer wieder der Tod dem Menschen einen Strich durch die Rechnung zieht. Letztendlich ist der Tod die unausweichliche Realität der menschlichen Erfahrung. Es ist das, was alles prägt und was den Prediger zu dem Schluss kommen lässt, alles ist Vergänglichkeit. Dieses Wort Hebel, auf das wir auch später dann nochmal zurückkommen wollen. Ich habe gestern Abend euch mal als kleine Hausaufgabe aufgegeben, dass ihr euch darüber mal Gedanken macht. Ja? Inwiefern der Tod unser Leben einschränkt. Und was es bedeutet, dass wir seit dem Sündenfall Menschen sind, die sterben. Wir können uns das eigentlich gar nicht anders vorstellen. Das gehört für uns irgendwie zum Menschsein dazu. Aber es war nicht so von Anfang an geplant. Und jetzt mal von euch. Ein bisschen Gruppenarbeit hier. Was würdet ihr sagen, was ist die Auswirkung des Todes auf euer Leben? Die Tatsache dieser Beschränkung. Sicherlich zum einen können wir sagen, der Mensch kann dann nichts vollständig festhalten. Aber was bedeutet es noch für uns?
Trauer,
sicher, ja. Menschen, die uns sehr lieb sind, ja, sind tot, sind weg, ja. Wir können nicht mehr mit ihnen reden, okay.
Vorsorge treffen,
ja. Okay. Können wir jemals genug Vorsorge treffen? Ja. Die Frustration, ja, das irgendwie ist es, haben wir nie für alles ausgesorgt, ja. Weil der Tod auch manchmal viel zu früh kommt.
Ja. Wir können nichts erreichen, nichts schaffen, nichts kaufen, nichts erwerben, nichts tun, was wirklich bleiben wird, weil irgendwann sterben wir und können nichts mitnehmen.
Okay. Und auch das sagt der Prediger, da werden wir auch nochmal zu kommen. Wir sind nackt in die Welt gekommen, wie wir nackt wieder gehen. Nichts von dem, wofür wir hier schuften auf Erden, können wir wirklich mitnehmen. Mhm. Und ist uns bleibend. Ja. Okay. Zeitdruck. Okay, ich will heute noch alles erledigen, denn ich weiß nicht, ob ich morgen noch habe. Ja? Irgendwo ist es der ständige, was, wenn ich was verpasse? Ich könnte ja jetzt krank werden oder ich könnte sogar sterben. Ja, okay, Zeitdruck.
Auch Ängste.
Auch Ängste, ja, sicher. Die andere Seite von dem Druck ist auch dann die Angst. Was wenn? Mhm. Schmerzen. Okay. Und ich meine, das ist uns vielleicht jetzt nicht so bewusst, aber vieles, was ich tue, ist, um einen guten Ruf zu haben. Ja? Ich sterbe und ich werde total vergessen. Ja, ich meine, wir denken, ja, Menschen werden noch lange, lange Zeit an jemanden denken, aber in dem Moment, wo du tot bist, bist du vergessen. Ja? Nicht mal das, nicht mal dieser Ruhm, ja, wo man denkt, der lebt noch über mein Leben hinaus, mein guter Ruf, dass ich mir einen Namen gemacht habe, auch das geht in Vergessenheit. Okay? Das ist das, womit der Prediger ringt. Vielleicht nochmal ein Vers aus dem Kapitel 5, Vers 14 und 15, die beschreibt, der Mensch kann an nichts wirklich vollständig festhalten. Geht solcher Reichtum durch einen Unglücksfall verloren und hat der Betreffende einen Sohn, so bleibt diesem gar nichts in der Hand. So nackt, wie er von seiner Mutterleib gekommen ist, geht er wieder dahin. Und kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davontragen könnte. Und ihr denkt sicherlich nicht oft daran, ja, so jung wie ihr seid, an den Tod. Aber genau das ist das, wozu das Buch Prediger uns als junge Menschen auffordert. Dass wir dessen bedenken. Ja, der Tod wird eines Tages kommen und wir sollen in Hinsicht darauf leben, dass wir dann nichts mitnehmen können. Aber wir haben hier im Prediger noch eine zweite Beschränkung. Die Beschränkung der Erkenntnis. Der Mensch weiß nicht, was Gott, sein Schöpfer und Richter, tut. Wir haben keine Ahnung, wir können nicht durchschauen, was Gott wirkt. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend und auch wir sind nicht mächtig und wir sind nicht allmächtig. Der Mensch kann nichts vollständig erschließen. Da lesen wir vielleicht mal im Prediger Kapitel 6, Vers 12. Denn wer weiß, was dem Menschen gut ist im Leben? Die Zahl der Tage seines eigenen Lebens, welche er wie ein Schatten verbringt. Wer will dem Menschen kundtun, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Wir haben niemand von uns hat irgendeine Ahnung, was uns passieren wird, wenn wir hier die Treppe hochgehen und aus dem Gebäude rausgehen. Ja? Es könnte alles eine riesen, ständig, unser Leben ist ständig dem ausgesetzt, dass es eine riesen Wende nehmen könnte. Wir durchschauen nicht wirklich das Leben. Wenn jetzt jemand von euch im Rollstuhl landet, wüsstet ihr nicht, so würde ich das als etwas Gutes oder als etwas Negatives interpretieren. Ich habe hier eine ganz witzige Anekdote, die unser beschränkte Erkenntnis beschreibt. Ein alter Mann hatte einen Bauernhof. Er liebte es, alles noch wie in den guten alten Zeiten zu bewerkstelligen. Er hatte keinen Traktor, sondern zog seinen Pflug noch hinter einem Pferd. Eines Tages, als er sein Feld pflügte, fiel das Pferd jedoch tot um. Alle Bewohner des Dorfes sagten: Oh weh, ausgerechnet das noch! Der alte Mann sagte: Wir werden sehen. Er war so ruhig und hatte solch einen Frieden, dass wir alle nur staunen konnten. Und so legten wir alle gemeinsam zusammen und kauften ihm ein neues Pferd. Daraufhin sagten alle: Ah, was für ein Glückspilz! Der alte Mann sagte nur: Wir werden sehen. Einige Tage später drehte das Pferd jedoch durch, weil es nicht mit seiner Umgebung vertraut war und sprang über den Zaun. Und weg war's. Und wir alle sagten: Oh weh, der Ärmste auch das noch. Der alte Mann sagte: Wir werden sehen. Einige Tage später, eine Woche später, kehrte das weggelaufene Pferd zurück mit einem ganzen Dutzend von wilden Pferden. Und darauf sagten wir uns alle: Was für ein Glückspilz. Der alte Mann sagte: Wir werden sehen. Am nächsten Tag nutzte sein Sohn die Gelegenheit und ritt eins der Pferde aus. Denn immerhin, jetzt hatten sie ja mehr als ein Pferd und so konnten sie auch parallel mehr als ein Pferd benutzen. Aber der Sohn fiel vom Pferd und brach sich das Bein. Alle sagten: Uff, der arme Junge. Aber der Vater sagte sich: Wir werden sehen. Am nächsten Tag wurden alle jungen Männer in den Kriegsdienst einberufen. Nur der Sohn durfte zurückbleiben, wegen seinem gebrochenen Bein. Das ganze Dorf freute sich, was für ein Glück der Junge doch hatte. Aber der alte Mann meinte: Wir werden sehen. Und sicherlich geht die Geschichte noch ein bisschen weiter. Aber ich denke mal, wir werden sehen. Ja? Wir sind nicht in der Lage, wirklich zu beurteilen, ob das, was uns passiert, jetzt etwas zum Vorteil sein wird oder zum Nachteil. Ob das, was gut aussieht, wirklich so gut sein wird für uns und ob das, was jetzt nach einem Übel, vielleicht sogar nach der Strafe Gottes aussieht, tatsächlich so unglücklich und so schlecht für uns sein wird. Nun, auch diese Limitierung des Einblicks, dass wir den Durchblick haben, ist zurückzuführen auf den Sündenfall. Wir sind da gestern Abend nicht drauf eingegangen, aber was war die Sünde, die Adam und Eva begangen haben? Sie haben die Frucht genommen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nun, wir wissen nicht ganz genau, was dieser Baum des Guten und Bösen wirklich an sich hat. Ja, es gibt einige biblische Theologen, zum Beispiel Voss oder Payne, die sagen, es war eine Probe, auf die Gott hier den Menschen gestellt hat. Ja? wenn sie diese Probe, diese Bewährung bestanden hätten und tatsächlich für eine ganz bestimmte Zeitabschnitt nicht von diesem Baum gegessen hätten, dann hätte Gott auch so dem Menschen, ohne dass er die Erfahrung des Guten und Bösen macht, die Erkenntnis des Guten und des Bösen gegeben. Und das Leben für uns wäre heute sicherlich anders, wenn tatsächlich Adam und Eva diese Bewährungsprobe bestanden hätten. Denn dann hätten wir diesen Einblick, nach dem wir uns sehen. Dann hätten wir diesen Durchblick. Dann wären wir in der Lage, wirklich zu entscheiden und erkennen, was gut ist und was nicht gut ist für uns. Was begehrenswert ist und was vielleicht doch gar nicht so begehrenswert ist für uns. Auch hier sehen wir also, diese Beschränkung in der Erkenntnis ist zurückzuführen darauf, was geschehen ist beim Sündenfall. Kommen wir zu einer dritten Beschränkung. Wir könnten jetzt auch nochmal in Prediger 9, Vers 12 lesen, aber das überspringen wir einmal. Eine dritte Beschränkung, nicht nur Beschränkung der Lebensdauer, Beschränkung der Erkenntnis, sondern drittens auch die Beschränkung der Erfüllung. Dass unsere Sehnsüchte gestillt werden. Die gefallene Welt ist nicht mehr vollkommen und kann von daher nichts Vollkommenes uns mehr bieten. Wir haben solch eine Sehnsucht, erfüllt zu werden, und doch, der Mensch kann durch nichts vollständig erfüllt werden. Da lesen wir im Prediger Kapitel 6, Vers 7, alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund, und die Seele wird nicht gesättigt. Unsere Seele wird nie gesättigt, diese innersten Sehnsüchte, die wir haben. Oder schlagen wir zurück zu Prediger Kapitel 5, Vers 10. Wer Geld liebt, wird des Geldes nimmer satt. Und wer Reichtum liebt, bekommt nie genug. Auch das ist eitel. Egal, wie viele unserer Träume wir uns erfüllen, wir werden nie wirklich zufrieden. Der Mensch kann durch nichts vollständig erfüllt werden. Ich weiß nicht, wer von euch Robbie Williams kennt, Popsänger, Rocksänger, was auch immer. Ich glaube, ich habe noch nie ein Lied von ihm gehört. Aber ich habe neulich mal eine interessante Sache über ihn gehört. Ja, wir alle sehnen uns danach, oder der Mensch sehnt sich danach, reich zu sein. Er sehnt sich danach, populär zu sein. Der Mensch sehnt sich danach, sich alle Wünsche zu erfüllen zu können. Und eigentlich ist Robbie Williams eine Person, die angeblich das alles hat. Ja? Er hat mehr Geld, als er braucht. Er hat sich jeden Traum erfüllt. Er steigt Woche für Woche oder Monat für Monat auf die Bühne und wird von allen Mädels bekreischt und ist populär. Und doch haben wir hier einen Mann, wie ich höre, der all das, wonach wir uns sagen würden, wenn ich das hätte, wenn ich das, was Robbie Williams hat, haben würde, dann wäre ich glücklich. Ein Mann, der das alles hat und selbst dabei nicht glücklich ist. Weil er getrieben ist von dieser Angst, was, wenn ich morgen auf die Bühne steige und die Mädchen nicht mehr kreischen? Was, wenn ich morgen meine Lieder singe und nicht mehr populär bin? Ständig getrieben von Angst, was wäre, wenn ich das nicht mehr habe? Ja? Er hat alles und doch ist er nicht zufrieden und ist von Angst bestimmt. Diese ganzen Steuer-CDs aus der Schweiz, die nach Deutschland verkauft werden sollen, zeigen uns vielleicht dasselbe noch einmal. Warum die Menschen, die sonst was für Geld haben, betrügen noch die Steuer? Ja? Irgendwo, der Mensch will immer mehr. Egal wie viel er hat, er will noch mehr. Und ich glaube, niemand von uns sollte die Lüge glauben heute Morgen, Mensch, wenn ich das alles nur hätte, dann wäre ich glücklich. Ich weiß nicht, warum die nicht glücklich sind, aber wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Ich glaube, lass uns das eine Lehre sein, dass selbst die, die es alle haben und immer noch nicht glücklich sind, das kann es nicht sein. Die Dinge dieser Welt werden uns nie vollständig erfüllen. Und das war dem Prediger bewusst. Und doch gibt es noch eine weitere Beschränkung. Die Beschränkung der Lebensdauer, die Beschränkung der Erkenntnis, die Beschränkung der Erfüllung und jetzt die Beschränkung des menschlichen Schaffens. Ja, wir haben gestern gesehen, der Mensch ist geschaffen worden, um Dinge zu erledigen, um Dinge zu schöpfen, ja, wie auch der Prediger selbst sein eigenes Leben, sein eigenes Wirken beschreibt, dass er nachahmt, wie Gott diese Welt geschaffen hat und so auch selbst am Schaffen ist. Aber als Folge des Sündenfalls ist die Erde von Dornen und Disteln behaftet. Der Mensch und alles um ihn herum ist vom ständigen Verfall befallen. Der Mensch kann nichts vollständig schaffen. In dem Moment, wo ich anfange, etwas zu bewerkstelligen, ist es schon alt. Ja? Und genau das, dass wir nie wirklich etwas vollständig und erfolgreich beenden können und erledigen können, beschreibt der Prediger. Hier im Prediger Kapitel 1, Vers 14 sagt er, ich betrachtete alle Werke, die unter der Sonne gemacht werden, und siehe, es war alles eitel und ein Hasch nach Wind. Krumme Sachen kann man nicht gerade machen, und die, welche mangeln, kann man nicht zählen. Wir können nie etwas perfekt herstellen. Ja, ich selbst habe einige Sommer lang in einem Sommerlager gearbeitet in Amerika und war derjenige, der die Toiletten putzen durfte. Und ich sage euch, das war irgendwie etwas sehr Unbefriedigendes. Ja? Für mich eigentlich, der ich sehr organisiert bin, ja, und irgendwo gesagt habe, Mensch, das wird doch toll, jetzt hier habe ich meine 16 Toiletten und irgendwo nach einer Weile hatte ich genau mein System, wie diese Toiletten zu putzen sind und wie ich das ganz schnell erledigen kann. Ja? Aber sie war nie vollkommen und perfekt sauber. Und die Tatsache ist, genauso wie wir jetzt hier mitten am Morgen unsere Morgenandacht, Morgenvortrag hatten, so war es auch da, ja, und in dem Moment, wo der Prediger Amen gesagt hat, strömten die Mädels zurück zu ihren Toiletten und mein ganzes schönes Werk war dahin. Ja? Und ich sag mal, das ist das Leben. Ja? Die Hausfrauen, die hier in unserer Mitte sind, ja, die Tag für Tag das Geschirr putzen oder die Wohnung putzen, in dem Moment, wo die Kids nach Hause kommen, ist alles wieder dahin. Ja? Das ist unser Leben. Es ist nie, nichts von dem, was wir schaffen, ist beständig. Nichts von dem, was wir schaffen, haben wir wirklich etwas vollkommen hergestellt. Ich bemerke das gerade in den letzten Tagen jetzt, wo ich ein bisschen neue Arbeit habe, ja, und unterschiedliche Vorlesungen halte. Und manchmal habe ich das Gefühl, Mensch, oh, die Arbeit läuft super und das war jetzt ein guter Vortrag, das war jetzt eine gute Predigt, das war gut. Und am nächsten Tag, wo ich jetzt wirklich gerade dachte, Mensch, jetzt habe ich es endlich, wie man das wirklich angeht, bin ich so frustriert und denke, Mensch, das war solch ein Bauchklatscher. Ja? Misty hat jetzt gerade angefangen, als Englischlehrerin zu arbeiten und es gibt Tage, wo sie sagt, Mensch, das ist doch der genialste, der super Job und das läuft super mit den Studenten. Und am nächsten Tag mit denselben Studenten sitzt sie zusammen und fühlt sich wie ein absoluter Flop und sagt, Mensch, ich kann gar nichts. Ja, und das ist das ständige Rhythmus. Gerade wenn wir mal meinen, wir hätten etwas herausgefunden und wir hätten etwas wirklich gemanagt, dann ist es wieder dahin. Ja? Uns fehlt die Fähigkeit, wirklich Dinge vollkommen zu schaffen. Der Mensch kann nichts vollständig schaffen. Der Mensch kann an nichts vollständig festhalten. Der Mensch kann nichts vollständig erschließen. Der Mensch kann durch nichts vollständig erfüllt werden. Der Mensch kann nichts vollständig schaffen. Und jetzt fünftens kommen wir auch zu einer Beschränkung, nämlich die Beschränkung der menschlichen Kontrolle. Wir würden gerne, dass wir alles in unseren Fingerspitzen haben, dass das, was um uns herum geschieht, wir es kontrollieren können. Aber aufgrund von Sünde, aufgrund von menschlichen Einschränkungen, wir sind, keiner von uns ist ein Superman oder eine Superwoman, ist der Mensch nicht in der Lage, sein Leben vollständig zu kontrollieren. Der Mensch kann nichts vollständig kontrollieren. Ich weiß gerade an dem Morgen, als ich meine Vorträge für diese Woche vorbereitet habe, hatte ich mir gesagt, gut, und dann drucke ich noch schnell alles auf dem Drucker aus und dann habe ich noch Zeit für einige andere Dinge zum Packen und so weiter und so fort. Und ausgerechnet an dem Morgen, was streikte? Der Drucker. Ja, ich hatte meinen ganzen Tag gut geplant, aber wir leben nicht in einer perfekten Welt. Ja, das läuft nicht alles wie geschmiertes Brot, nicht so gerieben. Ja, und auch das ist das, was der Prediger selbst hier in Kapitel 2, Vers 21 beschreibt, worunter er litt. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen zum Erbteil geben, der sich nicht darum bemüht hat. Das ist auch eitel und ein großes Unglück. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Dichten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn er plagt sich täglich mit Kummer und Verdruss, sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe, auch das ist eitel. Der Mensch dichtet in seinem Herzen. Der Mensch hat Verstand, Weisheit und Geschick, er legt sich alles zurecht. Er sagt sich, Mensch, ich arbeite jetzt hart und dann werde ich schön meinen Urlaub machen oder dann werde ich pensioniert. Er legt sich alles zurecht, ja, wann er was macht. Und doch, es gelingt ihm nicht. Was für eine Eitelkeit. Ich weiß nicht, wer sich hier mit dieser kleinen Anekdote identifizieren kann, aber so läuft das Leben. Typisch. Ich habe noch genau 15 Minuten, bevor ich bei der Arbeit sein muss. Brauche aber noch mindestens eine halbe Stunde, bis ich da bin. Wann werde ich das endlich raffen? Oh, jetzt auch noch das noch. Die Benzinanzeige ist auf leer. Ich hätte gestern Abend tanken sollen, aber das Treffen in der Gemeinde hatte sich mal wieder dermaßen in die Länge gezogen. Ich sollte wohl am besten im Büro anrufen und sagen, dass mein erstes Treffen für heute Morgen verschoben werden muss. Am besten sollte ich auch gleich meine Verabredung für Mittag absagen, denn ich muss ja bis spätestens um 3 Uhr noch den Bericht beim Chef ablegen. Sonst werde ich es nämlich niemals schaffen, zu dem Fußballspiel von meinem Sohn zu gehen. Vielleicht muss ich sowieso das Spiel ein wenig früher verlassen, damit ich nochmal kurz im Fitnesscenter vorbeischauen kann. Aber was wird dann mein Sohn denken, dass mein Fitnesscenter wichtiger ist als er? Vielleicht ist es doch besser, wenn ich einfach nach dem Abendessen nochmal kurz ins Fitnesscenter gehe. Vielleicht kann ich das dann auch mit den Sachen bei der Reinigung vorbeibringen, verbinden. Naja, wenn nichts Unerwartetes dazwischen kommt, könnte ich das alles tatsächlich schaffen. Aber wann war das letzte Mal, dass es mal einen Tag lang nichts Unerwartetes dazwischen kommt? Bei euch wird die Geschichte vielleicht anders laufen, ja, aber das ist unser Leben. Wir planen, wir legen uns Dinge zurecht und doch ist ständig sind wir der Gefahr ausgesetzt, Dinge laufen nicht so, wie wir es eigentlich wollen. Wir haben nicht wirklich die Kontrolle über diesen Leben. Und das ist etwas, worunter der Prediger hier in seiner Beschreibung des Lebens sehr litt. Der Mensch kann nichts vollständig kontrollieren. Und dass wir keine Kontrolle haben, trifft jetzt auch zu darüber, dass wir keine Kontrolle darauf haben, dass Dinge wirklich in unserem Leben fair und gerecht sind. Die Kontrolle über Fairness und Gerechtigkeit ist beschränkt. Wir haben das gestern Abend in der Geschichte von Kain und Abel gesehen. Ja? Man würde sich doch denken, es ist Abel, ja, der das richtige Opfer bringt, der die richtige Beziehung zu Gott hat, der hier seinen Bruder überlebt. Aber der Tor ermordet den Weisen, der Ungerechte lebt länger als der Gerechte. Das Leben ist absolut nicht fair. Der Mensch kann sein Schicksal nicht vollständig kontrollieren. Auch das ist ein Übel in dieser Welt. Auch das ist ein Geruch des Todes und des Verkommens in dieser Welt. Da lesen wir in Prediger Kapitel 9, Vers 1 bis 3. Prediger 9, 1 bis 3. Dies alles habe ich mir zu Herzen genommen. Und dies habe ich zu erkennen gesucht, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Der Mensch merkt weder Liebe noch Hass. Es steht ihnen alles bevor, dem einen wie dem anderen. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der opfert wie dem, der nicht opfert, dem Guten wie dem Sünder, dem, welcher schwört wie dem, welcher sich vor dem Eide fürchtet. Das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet, Daher wird auch das Herz des Menschen voll Bosheit und Übermut ist in ihren Herzen ihr Leben lang und danach müssen sie sterben. Letztendlich, ich kann noch so gerecht leben und meinen, das ist das, was mich durchbringt. Aber dasselbe geschieht mir wie dem Ungerechten. Ich kann mein Leben noch so weise leben und meinen, Mensch, damit kann ich mir manche Gefahr und manches, was da draußen lauert, mir ersparen. Und jemand anderes, der sich darum überhaupt nicht bemüht, und dann geschieht mir genau das, was dem Tor, dem, der nicht auf sein Leben achtet, geschieht. Missy und ich mussten das letztes Jahr sehr nahegehend persönlich erfahren. Vor 9 Monaten ist meine Mutter gestorben und ich würde mal sagen, ja, meine Mutter war ein absoluter Gesundheitsfreak, ja. Was ich schon alles essen musste oder nicht essen durfte, damit ich länger lebe, wenn ich davon könnte ich ein Buch schreiben, ja. Sie hat eine Schwester, die Alkoholikerin ist, absolut nicht wirklich sich um ihr Leben, ihre Gesundheit kümmert. Und meine Mutter ist letztes Jahr an Magenkrebs gestorben. Ja, und da war wirklich meine Mutter, wo ich denken würde, wenn irgendjemand gesund lebt und damit sein Leben verlängern wird, dann ist es meine Mutter. Ja, die wird bei weitem ihre ungesunde Schwester, sag ich mal, überleben. Und hier ist meine Mutter, die innerhalb von einem Jahr, also weniger als ein Jahr, bevor sie gestorben ist, hat sie erfahren, dass sie Magenkrebs hatte und war nichts zu machen. Ja, das ist das Leben. Ja, wir meinen, wir könnten uns das alles schön zurechtlegen und wir meinen, in dieser Welt ist alles fair und gerecht, aber es ist es nicht. Ja, das ist ein Teil des Sündenfalls. Wir sind umgeben davon, dass wir unser Schicksal nicht kontrollieren können. All diese Rechnungen, ja, wenn ich das tue, dann passiert mir das, wo wir meinen, unser eigenes Schicksal manipulieren zu können. Letztendlich muss der Prediger feststellen, nichts dergleichen. Und so ist auch unsere Fähigkeit, immer nur Gutes zu tun, beschränkt. Ja, ich rede hier von Sünde. Aber ich drücke das einfach mal relativ positiv aus. Ja, wir sind beschränkt in der Fähigkeit, immer nur Gutes zu tun. Aufgrund des Sündenfalls ist das Leben durch und durch von Sünde behaftet. Der Mensch kann nicht vollständig gut sein. Da heißt es hier in Kapitel 7, Vers 20, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Kein Mensch von uns, ja, ist in der Lage, wirklich die Sünde fernzuhalten von uns. Und sicherlich, das ist ein Aspekt, auf den wir jetzt gar nicht eingehen, dass wir alle total verkommen sind, ja, und nicht anders können, als zu sündigen. Aber wir wollen hier vielleicht heute Morgen nur einmal auf den Aspekt alleine zu sprechen kommen, was diese Sünde dann für unser Leben bedeutet. Wie wir für uns selbst das Leben schwer machen, aufgrund dessen, dass wir nie in der Lage sind, wirklich vollständig gut zu sein. Und wie wir auch den anderen das Leben beschweren. Da heißt es dann in Vers 28 und 29, was aber meine Seele noch immer sucht, habe ich nicht gefunden. Was ich versucht habe zu durchschauen. Einen Mann habe ich unter 1000 gefunden, aber ein Weib habe ich unter diesen allen nicht gefunden. Letztendlich, wonach er gesucht hat, ist wirklich in die Seele eines Menschen hineinzuschauen und nachzuvollziehen, was lässt diesen Menschen ticken. Ja, wie tickt er, wie denkt er, was motiviert ihn, was treibt ihn an? Und er sagte sich, unter 1000 habe ich gerade mal einen einzigen Mann durchschaut und die Frauen, kannst du vergessen, die habe ich erst recht nicht durchschaut. Ja, also ist hier nichts anti-Frauen, sondern es ist einfach aufzuzeigen, wie schwer es ist, wirklich zu verstehen, wie der Mensch tickt. Nur allein siehe, das habe ich gefunden. Das ist das Einzige, was ich wirklich entschlüsseln konnte. Dass Gott den Menschen aufrichtig gemacht hat, aber sie suchen viele Künste. Sie suchen alles Mögliche, um gegen Gott zu rebellieren. Ist das, worauf er hinaus will. Ja, sie legen sich alles zurecht, um gegen Gott, ihren Schöpfer, anzugehen. Der Mensch ist von Sünde behaftet. Und so ist unser Leben. Ja? Du stehst morgens auf, deine Schwester streikt und besetzt die Dusche, ja, und ist absolut aggressiv und du verstehst absolut nicht, warum flippt meine Schwester aus? Na gut, weil du gestern Abend, ja, unbedingt deine eigene Fernsehshow sehen wolltest und nicht zugelassen hast, dass sie Deutschlands Next Top Model oder sonst was sehen durfte, ja. Und nur weil deine Schwester jetzt morgen streikt, ja, ist es wie ein Dominoeffekt. Dein ganzer Tag ist dahin, ja. Du warst nicht in der Lage, pünktlich in die Dusche zu kommen, pünktlich zu frühstücken, pünktlich loszukommen und jetzt bist du selbst schlecht gelaunt, weil sie schlecht gelaunt war. Ich meine, ganz abgesehen von unserer eigenen Sünde, ja, nur weil hier irgendein Familienmitglied einfach gestreikt hat, zieht uns das irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Und es begleitet uns den ganzen Tag. Und sicherlich könnt ihr eure eigenen Anekdoten erzählen. Ja? Wir machen anderen Menschen aufgrund unserer Sünde das Leben schwer. Wir machen uns selbst das Leben schwer. Andere machen uns das Leben schwer. Und so zeigt hier, wenn wir die Zeit hätten, könnten wir nachlesen, es ist Neid, es ist Zorn, es ist Geldgier, es ist Lästerei, die das Denken, die Einstellung des Menschen, das Sprechen des Menschen, seine Worte, seine Taten bestimmen. Das ist die Welt, in der wir leben. Der Mensch kann nicht vollständig gut sein. Ja, eine Sache, worunter der Prediger sehr leidet, ist, dass es Könige und Herrscher gibt, die ihre Macht missbrauchen. Könige und Herrscher und Richter gibt, die nicht dafür sorgen, dass wirklich Gerechtigkeit in dieser Welt sehen. Also auf ganz unterschiedlichen Ebenen hier, Sünde herrscht, Ungerechtigkeit herrscht, Menschen tun nicht das, was sie tun sollen. Wir sehen also hier in diesen 7 Beschreibungen, das Leben der Welt, in der wir leben, ist bestimmt von Einschränkungen. Der Mensch kann an nichts vollständig festhalten, der Mensch kann nichts vollständig erschließen, verstehen, nachvollziehen. Der Mensch kann durch nichts vollständig erfüllt werden. Er ist ständig auf der Suche nach etwas, was ihm den nächsten Kick gibt. Der Mensch kann nichts vollständig schaffen. Der Mensch kann nichts vollständig kontrollieren. Der Mensch kann sein Schicksal nicht vollständig kontrollieren. Und der Mensch kann nicht vollständig gut sein. Wir haben auch gar nicht hier wirklich über das Problem, dass wir Sünder sind, gesprochen. Es ist einfach das Existieren in einer gefallenen Welt. Gott, der uns Unendlichkeit ins Herz gegeben hat, hat uns nicht verflucht, sondern hat uns in eine verfluchte Welt gesetzt, ein verfluchtes Umfeld. Und automatisch, egal was wir tun, niemand von uns kann sich wirklich diesen 7 Limitierungen, Einschränkungen entziehen. Ja, wir haben gestern Abend abschließend gesehen, der Grund, warum Gott das zugelassen hat, ist, damit wir eine Sehnsucht haben. Dass wir eine Sehnsucht, dass wir sagen, so wie es jetzt momentan ist, ich brauche mehr. Auch da sehen wir schon allein die Gnade Gottes drin. Ja, er hat dem Ganzen ein Ende gesetzt, er hat darauf geachtet, dass wir nicht vom Baum des Lebens essen und ewiglich in diesem Zwiespalt, in diesen Beschränkungen gefangen geworden sind. Gott will, dass eine Veränderung stattfindet und seine Gnade ist darin, dass er uns in dieser Vergänglichkeit leben lässt, auf dass wir aufschauen nach ihm, zu ihm und sagen, befreie mich hiervon. Wir sehnen uns danach, dass diese Begrenzungen zerbrochen werden. Wir sehnen uns danach, dass etwas Vollkommenes geschaffen wird, dass nichts um uns herum verfällt, dass nichts alt oder langweilig für uns wird. Wir sehen uns danach, dass wir etwas Vollkommenes erleben, dass wir erfüllt werden. Wir sehnen uns danach, dass etwas nie wieder vergeht oder dass wir nie wieder etwas hergeben müssen. Wir sehen uns danach wirklich zu dich schauen, dass wir wissen, was ist gut für uns, was ist schlecht für uns. Wir sehnen uns danach, dass wir nie enttäuscht werden und dass wir andere nie enttäuschen. Und Tatsache ist, es gibt einen Ort, wo all diese Beschränkungen aufgehoben sind. Und das ist die neue Himmel. Der neue Himmel, die neue Erde. C.S. Lewis beschreibt diese Heimweh, dass wir sagen, ich sehne mich nach diesem Ort, wo all diese Beschränkungen aufgehoben sind. Wenn er sagt, wenn wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Und darin liegt die Gnade, in dieser Vergänglichkeit, in der wir uns befinden, dass wir eine Sehnsucht nach etwas haben, ein Heimweh haben und sagen, da ist eine Welt, die mich erwartet. Und das ist es, was Jesus Christus getan hat. Er hat es möglich gemacht, dass wir auf einer neuen Welt, auf einer neuen Erde, in einer neuen Schöpfung leben können. Und das ist ein Aspekt, den wir jetzt, wo wir all diese Vergänglichkeit, all diese Einschränkungen, in denen der Mensch sich befindet, betrachtet haben, worauf wir sagen, wenn wir Menschen sind, die unser Augenmerk darauf legen, was uns in der Ewigkeit, in der Gegenwart Gottes auf dieser neuen Erde erwartet, dann werden wir in der Lage sein, diese Vergänglichkeit zu einem bestimmten Grade schon zu überwinden. Aber bedenken wir als zweites hier auch, was diese unerfüllten Sehnsüchte, diese Einschränkung in uns bewirkt. Da sind wir Menschen, die mit Ewigkeit geschaffen sind, aber in der Endlichkeit leben, wo Dinge unvollkommen sind, unvollständig sind, aber dann gibt es einen Gott im Himmel, den Schöpfer und den Richter, der vollkommen ist. Wir glauben über diesen Gott, dass er allmächtig ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er allwissend ist, dass er gut ist, dass er gerecht ist, dass er alles seinem vollkommenen Willen entsprechend wirkt, dass sein Wille unveränderbar ist, unveränderlich ist, ein Wille, der voller Gerechtigkeit ist, dass alles, was er tut, von seiner Gerechtigkeit aus regiert wird. Wir glauben daran, dass er ein Gott ist, der voller Liebe, voller Gnade, voller Güte und überaus gut und wahr ist. Wir glauben, dass Gott derjenige ist, der die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Das ist das, was wir über den Gott, der sich uns in der Bibel offenbart hat, glauben. Und bedenken wir jetzt mal, bei all dem, was wir an Limitierungen sehen, wenn wir dann aufschauen zu Gott, was wir an Vollkommenen in ihm sehen. Der Mensch, der kann an nichts vollständig festhalten. Aber es gibt einen Gott, der ewig ist, der unveränderlich ist, der an allem festhalten kann. Wir sehen uns selbst als Menschen, die nie etwas vollständig erschließen können. Und doch ist unser Gegenüber ein Gott, der vollkommen ist in seiner Weisheit, in seiner Einsicht als Schöpfer und als Richter. Wir erleben uns selbst als Menschen, die durch nichts vollständig erfüllt werden. Und doch ist der Gott, mit dem wir hier zu tun haben, ein Gott, der in sich selbst vollständig erfüllt und zufrieden ist. In seiner dreieinigen Beziehung, in einer Herrlichkeit und in einer Selbstgenügsamkeit existiert, wonach wir uns nur sehnen könnten. Ein Mensch kann nichts Vollständiges schaffen. Er kann nie wirklich das Perfekte herstellen. Und doch haben wir hier es zu tun mit einem Gott, der diese Welt geschaffen hat und am Ende sprach, sehr gut. Er ist ein allmächtiger und ein wunderbar schöpfender Gott. Fünftens, der Mensch kann nichts vollständig kontrollieren. Und doch haben wir es hier zu tun mit einem Gott, der in seiner Souveränität über diese Welt herrscht. Bei dem nichts aus den Fugen läuft, wo keine Pannen passieren, wo nichts sich seiner Kontrolle widersetzen kann. Der Mensch hat keine vollständige Kontrolle über sein Schicksal. Und doch herrscht Gott gerecht und ist vollkommen in seiner Vorsehung. Er regiert seinem gerechten Willen entsprechend. Er ist derjenige, der genau weiß, was in unserem Schicksal gut und was letztendlich schlecht ist. Er hat einen vollkommenen Willen für den Leben des Menschen, für das Leben des Menschen. Der Mensch kann siebtens nichts nicht vollständig gut sein. Und doch haben wir es hier mit einem vollkommenen, guten, gütigen, gerechten Gott zu tun. Wir sehen, Gott ist gerecht. Und jetzt, Gott ist vollkommen. Und wir sehen jetzt hier, was, wenn ich in meinem Leben durchbrechen könnte, in all meinen Beschränkungen zu diesem Gott, der nichts von diesen Beschränkungen kennt. Was, wenn ich wirklich mein Leben ganz in die Hände dieses vollkommenes, uneingeschränkten Gottes lege. Das ist letztendlich das, was wir Gottesfurcht nennen. Und so sehen wir, dass der zweite Weg nicht nur die Schöpfung, die ein Blick auf die neue Schöpfung ist, sondern ein Leben in der Gottesfurcht. Ein Leben im Aufblick zu diesem Gott, der mich geschaffen hat und der nicht mit eingeschlossen und verflucht ist unter diesen Einschränkungen. Aber dann drittens, neben dem Blick auf die neue Schöpfung und dem Blick auf Gott in der Gottesfurcht, führt mich dieser Gestank, diese Beschränkung, dieses Unvollständige des menschlichen Lebens auch zum Blick auf Jesus Christus. Denn was ist es letztendlich, was hier all diese Beschränkungen bestimmt? Es ist der Tod. Es ist, dass unser Leben beschränkt ist in Zeit und in Ewigkeit. Und wer ist es, wer diesen Tod überwunden hat? Oh, dass wir doch irgendwie den Tod überwinden können und den Tod ausschalten können. Und das ist genau das, was Jesus Christus getan hat. Er hat den letzten Feind besiegt. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, wie wir am Ende dieser Woche oder am Anfang der nächsten Woche es feiern werden. Er hat all diese Beschränkungen selbst überwunden. Er ist uns vorangegangen in dem Triumph über den Tod. Und so führt uns auch in der Gnade Gottes dieses Gefühl, dieses Bewusstsein der Einschränkung, der Vergänglichkeit dazu, dass wir aufblicken zu Jesus Christus und sagen, mit diesem Jesus Christus, der bereits auferstanden ist, mein Leben soll mit seinem Leben verbunden sein. In ihm will ich leben, denn er lebt ein Leben, wo er den Tod überwunden hat. Und wenn ich mein Leben ganz mit seinem Leben integriere, wenn ich eins werde mit Jesus Christus, dann werde auch ich all diese Einschränkungen um mich herum besiegen. Und das werden wir jetzt in den nächsten drei Sessions betrachten. Dass wir die Vergänglichkeit, die Beschränkung, in der wir als Menschen uns befinden, sehen, wie wir sie überwinden, wie wir sie beantworten können, durch die Auferstehung in Jesus Christus, das Einsame Jesus Christus, durch die Gottesfurcht und dann durch den Blick auf die Ewigkeit. Aber wenn wir jetzt heute Morgen schließen und wir wollen sicher nicht all die Bibelverse lesen, wollen wir vielleicht noch einmal jetzt hier kurz Bilanz ziehen und sehen bei all dem, was der Prediger beschreibt über diese Einschränkungen. Was ist die Auswirkung davon? Die Auswirkung davon ist dieses Schlüsselwort, was uns durch den ganzen Prediger hindurch begleitet, nämlich Vergänglichkeit. Wir haben gestern Abend über Abel gesprochen. Und ich habe euch gesagt, kurz Hebräisch schon richtig gegeben, ja, das Wort für Vergänglichkeit ist dieses Wort, was ganz ähnlich ist wie Abel. Ja, Abel, Hebel. Ja, Hebel. Und es wird übersetzt in Elbefelder als Vergänglichkeit und Nichtigkeit oder auch in Luther und Schlachter als Eitelkeit. Aber was bedeutet uns schon Eitelkeit? Alles ist Eitelkeit. Ja? Wenn wir an Eitelkeit denken, denken wir an eine eitle Frau. Ja? Aber keine Ahnung, mit meinem Leben zu tun. Ja? Vergänglichkeit sagt uns schon mehr. Nichtigkeit, okay. Aber was, wenn er 38 Mal dieses Wort benutzt, hier in dem Buch Prediger, was meint er damit? Nun, der Prediger gebraucht diesen Ausdruck, um seine Einstufung oder Beurteilung der unterschiedlichen Facetten des Lebens auszusprechen. Es ist letztendlich eine Definierung von Wert. Alles, was er anschaut und sagt, das ist nichtig, das ist Hebel, da sagt er letztendlich, das hat null Wert. Zero. Es ist wertlos. Und so können wir eigentlich dieses Wort Vergänglichkeit, Nichtigkeit, Eitelkeit am besten vielleicht auch als Wertlosigkeit, Negierung von Wert. Aufgrund des Sündenfalls verliert das Leben und die Dinge des Lebens an Wert.